Studiengang zum Restaurator im Handwerk an der Akademie Schloss Rasfeld mit der Fachbereichsleiterin für Denkmalpflege Heike Notz. Herzlich willkommen, mein Name ist Florian Schulz, ich bin Zimmermeister und Restaurator im Zimmererhandwerk und du bist hier im Fachwerk-Podcast. Schön, dass du da bist. Der Titel Restaurator im Handwerk ist ja hier im Podcast schon öfters Thema gewesen und auf jeden Fall eine wichtige und auch sinnvolle Fortbildung für jeden, der sich im Handwerk in der Denkmalpflege bewegt und da mehr wissen will. Und auch für dich, wo du jetzt hier zuhörst und nicht aus dem Handwerk kommst, ist diese Folge bestimmt interessant, um mehr über den Titel Restaurator im Handwerk zu erfahren. Zu Gast ist Heike Notz, die Fachbereichsleiterin für Denkmalpflege an der Akademie Schloss Rasfeld. Heike ist Meisterin und Restauratorin im Zimmererhandwerk und ist sehr aktiv in der Denkmalpflegeszene unterwegs. Unter anderem ist sie auch noch erste Vorsitzende vom Verein Restaurator im Handwerk e.V. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen im Fachwerk-Podcast, Heike.
Danke schön, dass ich dabei sein darf und hallo.
Zuallererst würde ich gerne von dir wissen, was steckt denn hinter dem Titel Restaurator im Handwerk?
Hinter dem Titel? Na, ich würde erstmal gerne so anfangen, was steckt hinter der Idee? Was macht ein Restaurator, Restauratorin im Handwerk aus? Also was ist so ihr Verständnis? Und da geht's halt viel um sich mit Objekten auskennen, Materialität zu verstehen, das Handwerkswissen kennenzulernen und darüber auch ein Verständnis zu haben und auch das Können dazu zu entwickeln. Und was wir auch immer viel haben, ist so die Ehrfurcht vor diesen alten Handwerkstechniken, die halt immer mehr verloren gehen, wo wir auch ein bisschen Sorge drum haben. Aber so als Akademie wollen wir da halt gerne was entgegensetzen, also dass wir dieses Wissen auch einfach behalten können in Handwerkstechniken. Das ist ganz wichtig, auch fürs kulturelle Erbe. Und der Titel ist wichtig, um halt auch diese Qualifizierung reinzukriegen, diese Qualität, dass wir auf den Meister da nochmal was aufsetzen können und da nochmal intensiver uns mit der Sache beschäftigen und in das Thema Denkmalpflege reinkommen, ist auch ein wichtiger Bereich und ja.
Du hast ja gerade den Meistertitel schon erwähnt. Was sind so die Grundvoraussetzungen, um den Studiengang hier bei euch zum Restaurator im Handwerk zu starten?
Den Meistertitel braucht man unbedingt. Ganz manchmal gibt es Fälle, wo kein Meister da ist, da gibt's dann kann man eine Sonderzulassung beantragen. Das betrifft zum Beispiel welche, die ein Studium schon haben, die nochmal sich dafür einsetzen oder gerne nochmal vertieft wieder ins Handwerk rein wollen. Also die Qualifikation irgendwie schon auch mitbringen, mal eine Lehre gemacht haben, also das alles kennen, aber so diesen Titel Meister nicht haben, die können dann auch nochmal eine Sonderzulassung zum Beispiel kriegen. Da gibt es schon noch Ausnahmen. Aber im Grunde, also das ist eine Höherqualifizierung nach dem Meister.
Wie läuft denn das ab? Also wenn jetzt Menschen Interesse haben, also nicht Menschen, sondern Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister in speziellen Gewerken ja auch, vielleicht kannst du gleich nochmal kurz erwähnen, in welchen Gewerken das überhaupt möglich ist. Ja, vielleicht stelle ich jetzt gar keine weitere Frage, sondern die Frage, in welchen Gewerken ist es möglich, den Restaurator im Handwerktitel bei euch zu machen?
Wir haben ganz viele, deswegen brauche ich mal meinen Spickzettel. Ich weiß sie aus dem Kopf, aber kommen wir durcheinander. Also es gibt Maler und Lackierer, Maurer und Betonbauer, Metallbauer, Raumausstatter, Steinmetz und Steinbildhauer, Stuckateure, Tischlerin, Zimmerer, jetzt alles auch gerne natürlich Frauen dabei. Ich habe jetzt immer nur die männliche Form verwendet. Die sind alle bei uns möglich, die Fortbildung abzulegen. Demnächst kommen auch die Buchbinder, zumindest mit dem ersten Teil noch dazu. Die machen in München den fachspezifischen Teil und werden hier dann zukünftig hoffentlich den ersten Teil absolvieren können.
Okay. Ja. Und der erste Teil, das geht eigentlich schon in die nächste Frage von mir auch über. wie so eine Fortbildung, also wie die Fortbildung, der Studiengang aufgebaut ist. Also wie ist die Grundstruktur von der Fortbildung?
Im ersten Teil ist es so, dass der fachübergreifende Teil ist und da kommen alle Gewerke zusammen in Unterricht und das ist auch das Schöne daran, weil alle so voneinander profitieren können, die ganz verschiedenen Sichtweisen und das kennenlernen können. Das macht wirklich Spaß, auch mir. Und der geht über 8 Monate circa. Das ist so, dass die Menschen immer von Donnerstag bis Samstag einmal im Monat zu uns kommen und dann hier vor Ort lernen. Also machen auch Präsenzunterricht. Eigentlich ganz wenig online, eigentlich gar nicht, wenn dann mal so als Goodie nebenher. Und dann schließt der zweite fachspezifische Teil an, also nachdem man eine Prüfung auch abgelegt hat, eine schriftliche. Und dann liegt der zweite Teil, ist dann fachspezifisch in den verschiedenen Werkstätten auch. Also da teilt es sich dann in die Gewerke, die zwar manchmal auch überlappen können, also die Zimmerer, Tischlerinnen machen dann auch mal was zusammen, aber dann müssen die danach wieder eine schriftliche Prüfung machen und dann kommt die Projektarbeit, die doch sehr umfänglich ist auch. Also es nimmt einen schon ganz schön in Anspruch. Da ist es so, dass die sich ein eigenes Projekt suchen, was vielleicht auch in der Nähe ist von denen, wo sie wohnen und einen überschaubaren Untersuchungsbereich hat. Und mit dem beschäftigt man sich dann recht intensiv. Und dann müssen sie eine Projektarbeit abgeben, die wir dann bewerten. Und da müssen sie dann im Anschluss nochmal sich verteidigen sozusagen. So heißt es ja im Studium, bei uns heißt es Fachgespräch. Dann wird da die mündliche Prüfung nochmal erfolgen und dann ist man fertig. Das Ganze dauert dann aber schon eher so 2, 2,5 Jahre sind sie dann damit befasst. Also insgesamt sind es 800 Unterrichtsstunden, wobei aber auch ein großer Anteil von Selbststudium dabei ist.
Jetzt im Rahmen der Projektarbeit oder Lernen für die Prüfung oder was ist das, was zählt dazu?
Ja, gibt auch mal Hausarbeiten zwischendrin und das Lernen auf jeden Fall. Also ist nicht alles ganz einfach manchmal und Projektarbeit nimmt einen ein. Also da jetzt auch die Maßnahmen umgesetzt werden, also nicht nur, da komme ich gleich nochmal wahrscheinlich drauf, also nicht nur das Konzept entwickelt wird, sondern man muss ja tatsächlich dann auch tätig werden an dem Objekt und das ausführen.
Das ist ja auch ein großer Unterschied zu der Fortbildung, die wir beide gemacht haben. Also wir haben ja nicht zusammen gemacht, aber wir haben ja nach der alten Prüfungsordnung beide den Restaurator im Handwerktitel abgelegt. Und da war ja noch keine praktische Umsetzung dabei. Das ist ja neu seit ein paar Jahren, ne?
Genau. Also wir beide haben noch so gemacht, dass wir die Bestandsaufnahme gemacht haben. Dann haben wir uns ein Konzept ausgedacht oder entwickelt, was ja auch wichtig ist. Und dann die Maßnahmen schon beschrieben, was gemacht werden soll, aber nicht wirklich umgesetzt. Ja. Mit der neuen Prüfungsverordnung, die 2020 eingeführt wurde, war das so, dass die Umsetzung halt auch ein wichtiger Teil davon ist. Und das fanden wir alle erst ein bisschen merkwürdig. Wie soll das gehen bei den Maurern? Die können ja nicht eine Wand mauern und zu uns bringen oder wir können auch nicht überall hinfahren, das bereisen oder würden wir gerne, machen wir vielleicht auch mal. Aber konnten wir erst gar nicht so richtig fassen, wie das eigentlich in der Umsetzung ist. Hatten dann auch viel gedacht, das ist ja auch kritisch, wenn wir an Denkmale gehen. Aber so die Praxis, jetzt haben wir ja schon ein paar Projektarbeiten durch. Es ist eigentlich total spannend auch. Also auch gerade diese Umsetzung ist ein ganz wichtiger Part davon. Also da, wenn man es umsetzt und mal eine Wand öffnet, weil man das dann halt so auch abgesprochen hat, natürlich mit dem Denkmalamt. Aber in der Umsetzung passiert manchmal was, was man vorher noch nicht so bedacht hatte. Und also muss nichts Großes sein, aber so Kleinigkeiten einfach. Wir gehen ja sehr ins Detail mit den ganzen Sachen. Und dann entwickelt sich da nochmal was ganz Neues. Und das ist, macht auch allen Freude, die da noch wie ich mit befasst sind. Also schon.
Und wie bekommt ihr das dann mit? Also wenn du ja sagst, ihr könnt das nicht alles bereisen, das kann ich nachvollziehen. Gibt es dann Videos von den zu Prüfenden oder sind das Fotodokumentationen oder wie wird das dann, also wie könnt ihr das greifen?
Ja, wir begleiten ja die Projektarbeiten auch viel. Die stehen dann nicht ganz alleine da, weil viele von den Handwerksleuten, die haben ja dann auch noch nicht so diese Erfahrung im viel Schreiben oder so. Und das heißt, die kriegen in Kursen schon ein bisschen was mit, aber so diese Umsetzung von der Projektarbeit, das ist für viele schon eine ganz schöne Herausforderung. Aber da lassen wir sie nicht ganz alleine. Also kriegen wir das schon immer mal mit, was sie machen. Und am Ende soll ja eine Dokumentation rauskommen, die das ganz klar darstellt, was da gemacht wurde. Sonst ist es keine gute Dokumentation. Also es muss schon mit anhand von Fotos und wie du sagst, auch mal ein kleinen Filmchen, gibt es auch welche, die das machen, dass sie uns zeigen, hier, so habe ich das ausgeführt, da sieht man dann ganz genau, wie der Pinselstrich gemacht wurde oder wie ein Ritzbewurf gemacht wurde vom Maurer oder Stuckateur. So, das sind immer schöne Beigaben denn dazu. Aber man kriegt es schon authentisch mit, was da passiert ist.
Okay. Mhm. Ohne vor Ort zu sein. Ja.
Ja.
Ja. Es gibt ja auch noch die studierten Restauratoren im Gegensatz sozusagen zu den Restauratoren im Handwerk. Wo ist denn da so der Unterschied? Ich weiß gar nicht. Also ich habe da ziemlich wenig Ahnung von. Ich weiß nicht genau, wie tief dein Blick da reingeht in die Unis oder zu diesem studierten Restauratorentitel. Aber wo drin unterscheidet sich das?
Ja, wir haben ja schon, also du hast ja vorhin gesagt, ich bin ja auch im Restaurator im Handwerk e.V. Vorsitzende und auch in dem Dachverband der Restauratoren im Handwerk. Und da haben wir auch Kontakt zu den anderen Organisationen wie Verband der Restauratoren. Und das ist ein Thema, was manchmal heiß diskutiert wird. Wo ist der Unterschied? Wo machen wir Grenzen? Ich würde eher so anfangen zu sagen, wo haben wir Gemeinsamkeiten?
Ja.
Also was verbindet uns eigentlich? Und das ist ganz viel. Also wir wollen alle das kulturelle Erbe schützen. Wir haben Interesse, dass da große Qualität dabei ist in den Maßnahmen, die da durchgeführt werden, dass wir das mit Sinn und Verstand machen und dass wir alle Akteure zusammen vereinen und das gut diskutieren. Also ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Und diese Grenzen werden dann halt eher gezogen in diesem Umgang mit dem. Also da würde ich mal ganz grob sagen, dass wir das halt eher aus dieser handwerklichen Sicht machen und uns mit diesen Umsetzungen von den Handwerkstechniken und diese Routine, die da auch manchmal drin ist, dass wir uns da sehr gut auskennen. Und dieses Wissenschaftliche wirklich ganz tief zu hinterfragen und ganz ins Detail zu gehen und Arbeiten darüber zu schreiben, ist vielleicht das, was bei den Akademischen liegt. Aber ich würde es eigentlich immer ungern so ganz knallhart abgrenzen wollen. Das sehen manche andere anders, das weiß ich, aber so finde schon, dass wir da auch gucken sollten, dass wir, was wir gemeinsam haben.
Das Wort an sich, Restaurator, ist ja nicht geschützt. Ne? Also grundsätzlich kann sich ja theoretisch jeder Restaurator nennen, soweit ich weiß. Aber Restaurator im Handwerk oder geprüfter Restaurator im Handwerk oder, weiß ich nicht, studierter Restaurator, wie sich das dann nennt, sind ja geschützt. Wie ist denn das Ganze entstanden? Seit wann gibt es diesen Titel geprüfter Restaurator im Handwerk?
Ich muss noch mal kurz sagen, wie der richtige Titel jetzt heißt. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also früher war es ja Restaurator im Handwerk oder geprüfter Restaurator im Handwerk. Und jetzt ist es geprüfte, also wenn ich es mal für mich sagen würde, geprüfte Restauratorin im Handwerk, Master Professional für Restaurierung im Zimmerhandwerk. Ein elendlanger Titel.
Ja.
So, aber so nennt er sich heute.
Aber so dürfen wir uns ja nicht nennen. Also du und ich, wir dürfen uns einfach geprüfte Restauratoren im Zimmererhandwerk nennen und nicht diesen komplizierten Titel, den dürfen dann die Neuen sozusagen sich nennen. Die dürfen sich aber auch Restaurator im Handwerk nennen, oder?
Ja, also das Handling ist immer noch so, dass wir sind Restauratoren im Handwerk mit dem spezifischen Gewerk dabei. Also das bleibt und wir machen, ja, nee, das kommt später.
Ja, und nochmal zurückzukommen auf meine Frage eben, wie ist das entstanden? Also wann ist das in etwa entstanden und wie ist das entstanden? Aus welcher Motivation heraus? Also wo kommt dieses Ding, also diese Fortbildung Restaurator im Handwerk her?
Da gab es in den 70er Jahren, war das so, dass viele Gebäude bedroht waren. Dann unter Denkmalschutz gestellt wurden, also vorher auch schon, aber es wurde erkannt, dass ganz viel von der Substanz verloren geht, weil nach dem Krieg wurde, also im Krieg wurde ja viel vernichtet, dann wurde es wieder aufgebaut und dann gab es danach so Tendenzen, eine Fassade mit Stuck ist nicht schön, den Stuck schlagen wir runter oder wir reißen Gebäude einfach ab und bauen was Neues hin, weil es uns besser gefällt. Da war ganz viel kaputt gemacht worden. Und da hat man erkannt, wenn das so weitergeht, dann haben wir bald nichts Schönes mehr oder nichts Altes mehr, was ja aber auch identitätsstiftend ist für die Gemeinschaft. Und da gab es ein entscheidendes Jahr, das war das Europäische Denkmalschutzjahr 1975. Und da hat man sich nochmal drauf berufen, auf die Charta von Venedig natürlich auch. Die ist immer noch wichtig, die war von 1964, wo sich viele Gedanken gemacht wurden. Und in beiden Fällen war es dann so, dass erkannt wurde, ja, wenn wir da mit den Bauten zu tun haben, muss ja irgendjemand das umsetzen. Also das Handwerk ist ja eigentlich enorm wichtig in dem ganzen Bereich. Und wir haben aber gar nicht so viel Qualifizierte in Altbau und in Denkmalpflege. Und das sollte gefördert werden. Und das haben die auch in ihren Statuten dann reingeschrieben. Und nach dem Denkmalschutzjahr 1975 wurde es so Stück für Stück in die Tat umgesetzt. Und seit 1986 gibt es hier auf Schloss Rasfeld und in Fulda, Propstei Johannesberg, waren so die ersten Kurse für Restauratoren im Handwerk. Und das fing erst an mit so einfachen Denkmalfortbildungen und dann gab es irgendwann also 1986 diesen Titel auch.
Okay. Der ist ja über die Handwerkskammern quasi, also die Prüfungen laufen ja über die Handwerkskammern, also jetzt hier in Rasfeld ja über die Handwerkskammer Münster, ne, die quasi, wo Rasfeld angeschlossen ist. Und das Ganze ist handwerkskammermäßig ja organisiert, diese Fortbildung, ne, auf der Ebene. Da kommt das auch her?
Ja, bei uns. Und ich glaube, in der Propstei auch so ist es relativ autark. Also die Akteure, die diese Fortbildung organisieren, die sind nicht fest angegliedert an der Kammer. Aber letztendlich läuft diese ganze Prüfungsverfahren und sowas, das läuft über die Kammern, das stimmt. Mhm. Aber die Kammer selber hat gar nicht die qualifizierten Leute, um so eine Fortbildung wirklich, also jedenfalls nicht bei uns, um die einzurichten. Gibt andere Kammern wie in Leipzig oder in Kassel, da geht es anscheinend ganz gut. Also die haben dann halt sich die Leute mit dazu geholt. Aber bei uns ist das so organisiert. Mhm.
Und habe ich das richtig mitbekommen, dass durch diese Novellierung der Prüfungsordnung auch das erste Mal so ein einheitlicher Standard geschaffen wurde, was das bedeutet, diesen Titel Restaurator im Handwerk oder wie der auch immer jetzt genau heutzutage heißt, zu bekommen? Sind quasi die alten Titel noch ein bisschen uneinheitlicher oder ist das nur Hörensagen und Unwissenheit von mir?
Ein bisschen Hörensagen. Also wir sind ja auch vereint in der ARGE, die ganzen Fortbildungseinrichtungen, die es gibt, in der Arbeitsgemeinschaft für Fortbildung in der Denkmalpflege. Und wir haben dieses Thema immer mal, wir sollten auch vielleicht einheitliche Prüfungen hinkriegen und wäre ja vielleicht für alle einfacher. Aber das funktioniert so nicht, merken wir immer wieder. Also wir haben die verschiedenen Gewerke dabei, wir haben verschiedene Orte innerhalb von Deutschland, sind ganz verteilt und wir haben auch vor allen Dingen einen ganz anderen geschichtlichen Hintergrund, wie wir groß geworden sind. Wir haben hier in Rasfeld irgendwie so unser System, was super funktioniert und was über Jahrzehnte aufgebaut ist. Und da sich von zu lösen und was ganz anderes zu machen, ist echt schwierig. Also so, insofern haben wir alle so ein bisschen unser eigenes System. Wir kommen aber alle auf ein gutes Ergebnis. Und von daher ist es aber schwierig, das wirklich komplett zu vereinheitlichen. Wir haben diese Prüfungsverordnung seit 2020. Die verbindet uns natürlich. Die steht. Die müssen wir alle einhalten. Wir haben auch Rahmenlehrpläne, nach denen wir uns richten. Aber es so ein bisschen variiert es schon immer mal.
Was mich interessieren würde, wie viele Restauratoren im Handwerk gibt's überhaupt? Ich weiß, dass es da keine konkreten Zahlen zu gibt, aber ne, was schätzt du? Kannst du da hast du eine grobe Idee davon?
Ja. Ich habe es doch noch rausgefunden. Ja. Ja, das ZTH hat das auf seiner Seite. Ah. Da heißt es, dass seit Einführung des Titels Restaurator im Handwerk so circa, also mehr als 5000 abgeschlossene Prüfungen da waren. Jetzt kann man sich vielleicht noch so überlegen, ja, wie viele sind in den Vereinen organisiert? Dann kommen wir auf so 900 Personen, die da in Vereinen organisiert sind. Das heißt ja noch nicht, dass alle, die Restauratoren im Handwerk sind, in den Vereinen sind, was schön wäre. Ja, mein Netzwerk ist immer gut, aber ja, so in dem Rahmen. Da hat man vielleicht so ein bisschen eine Größenordnung von dem. Also bei uns sind aktuell, wir machen alle 8 Monate eine Fortbildung starten wir. In den Kursen sind um die 20, 25 Leute aktuell, was eine ganz gute Zahl ist. Und das heißt, wir haben ja im Durchschnitt so 75 Personen, mit denen wir zu tun haben, um anzufangen, bis zum Ende zu begleiten von der Projektarbeit. Und doch eine ganze Menge, wenn ich mir das aber mal so überlege, ja, den man okay. da so zu tun hat. Ja. Aber wir kennen sie noch alle.
Noch eine Frage nebenbei. Du bist auch als Dozentin hier im direkten, ich sag mal, Unterrichtskontakt mit den mit angehenden Restauratorinnen und Restauratoren?
Ja, das ist auch ganz wichtig für uns. Also ich mache auch den ersten Einführungskurs, um die alle zusammenzubringen und so die ersten Schritte und erste Denkweisen, die wir so hier haben, ein bisschen zu vermitteln. Was ist Denkmalpflege überhaupt? Und dann geht's weiter später mit einem Konzept, wie entwickelt man das, wie macht man so eine Projektarbeit, also diese ganzen Grundlagen in der Denkmalpflege, das vermittle ich. Ich bin ja selber Zimmerin, aber diese Kurse sind mir doch, also würden mir, glaube ich, schwerfallen, mittlerweile da so einen praktischen Kurs zu machen, weil ich nicht mehr so im Thema drin bin. Was aber auch ganz schön ist, also wir haben da ganz viele Dozenten, die kommen von, sind jetzt nicht fest bei uns angestellt, sondern für jeden speziellen Kurs haben wir einen anderen Dozenten und die kommen halt wirklich aus dem Arbeitsleben raus und sind aktiv dabei und wissen, worum es gerade geht und sind an der Zeit irgendwie.
Und wie ich erlebt habe, auch mit sehr viel Idealismus und Herzblut dabei, was ich total besonders auch finde hier in Rasfeld. Ich würde gerne mal kurz zurückkommen auf diese geänderte Prüfungsordnung, auch wenn das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Nur jetzt für die von euch, die zuhören und vielleicht den Restauratorentitel im Handwerk haben, den alten, und Interesse hätten, vielleicht den neuen zu haben. Natürlich kann man da sich auch fragen, wofür braucht man das? Ihr habt ja jetzt mit so einem Upgrade-Kurs gestartet, beziehungsweise den ausgerufen, also noch nicht gestartet, aber der soll ja, glaube ich, im Herbst oder irgendwann starten. Vielleicht kannst du da ein paar Worte zu sagen, was da geplant ist.
Ja, der soll im September starten und der richtet sich an Menschen oder Restauratoren im Handwerk, die den alten Titel haben, aber Wert drauf legen würden, jetzt auch diesen Master Professional für Restaurierung im Handwerk zu erlangen. Und ein paar Vorteile hat ja so ein Titel vielleicht, wenn wir diesen Aufbaukurs machen, das heißt, da richtet sich an die Restauratoren im Handwerk, die schon welche sind. Und die müssen dann aber trotzdem nochmal alle Teile durchlaufen. Also der Kurs ist kürzer, das sind nicht so viele Stunden, wie jetzt der normale Kurs hat. Ist auch nicht ganz so kostenintensiv. Also schon, man muss auch trotzdem nochmal über 3.000 Euro, glaube ich, hinkriegen. Aber die Prüfungen müssen alle nochmal abgelegt werden. Das heißt, auch nochmal eine Projektarbeit schreiben und so. Das ist dann schon wieder recht aufwendig, aber man kommt vielleicht auch nochmal in das Thema rein. Vielleicht hat man auch nochmal dann neue Kontakte und kann mit denen, die schon echt lange dabei sind, auch nochmal so intensiv zusammenkommen. Also ich stelle mir das auch ganz gut vor, dass da das denen auch nochmal was bringt. Also wir haben ja die Kurse auch so aufgebaut, dass da nochmal neue Inhalte reinkommen. Ist ja nicht so, dass man jetzt einfach nur wiederholt, sondern es gibt jetzt auch Sachen, ich hatte zum Beispiel kein Chemie in der Zeit, wo ich hier war. Was aber total spannend ist, da nochmal sich wirklich intensiv auch mit dem, was passiert da an der Oberfläche oder so, dass man das nochmal erfährt. Und es wird aber nicht so viele Kurse geben wahrscheinlich. Also 1 bis 3 Kurse stellen wir uns so vor, weil dieses ja irgendwann sind ja denn alle, die das machen wollen, Master, sind ja denn durch. Von daher wird es nur eine kurze Zeit angeboten wahrscheinlich.
Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen für die Menschen, die vielleicht ihren Restauratorentitel woanders gemacht haben, total cool sein kann, mal hier in Rasfeld nochmal in so eine intensive Zeit reinzugehen. Aber auch für die Menschen, die vielleicht hier den Restauratorentitel gemacht haben und so wie ich jetzt das total als eine schöne Zeit in Erinnerung haben, dass ja auch einfach deswegen toll sein kann, einfach nur um hier sein zu können und hier wieder in so eine intensive Sache reinzutauchen. Ich glaube, allein das kann schon einfach ein schönes Erlebnis sein. So, also ich habe mich jetzt nicht angemeldet und habe nicht vor, das zu machen. Für mich persönlich, aus meinen persönlichen Gründen, möchte lieber andere Fortbildungen dann machen, sozusagen, als weil ich brauche diese europäischen Bildungspunkte nicht, so für mich persönlich. Aber das wäre es so das größte, der größte Punkt, der mich anziehen würde, einfach hier einzutauchen in das Projekt. Kurz eingeschoben. Falls du auf der Suche nach Fachwerk-Merch bist, Hoodies und T-Shirts vom Fachwerk-Podcast sind jetzt verfügbar. Schönes Design, gute Qualität und alle organic. Alle Infos findest du in den Shownotes oder auf fachwerkpodcast.de oben rechts in der Menüleiste auf Shop klicken und dann bist du schon da. Und jetzt wieder zurück zum Interview. Rasfeld, beziehungsweise jetzt hier das Schloss, die Akademie, Schloss Rasfeld, ist für mich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, ein ganz besonderer Ort. Vielleicht kannst du nochmal aus deiner Perspektive beschreiben, was das Ganze hier so besonders macht.
Ja, gerade hast du ja selber schon mal ein bisschen gesagt, wieder hierher kommen, ja, wieder mit den Leuten zu tun haben und das Ambiente erleben, das ist schon echt was Besonderes hier, glaube ich. Manchmal denke ich, weiß nicht, macht das alleine dieses total schöne Schloss, was einen so ein bisschen ummantelt, finde ich immer, wenn man hier auf den Hof kommt, dann ist man sofort gefangen, alle verlieben, also schockverliebt, glaube ich. Ja. Aber es ist auch der Zusammenhalt, der hier herrscht, finde ich, und die Teilnehmer, die total engagiert sind, also macht wirklich Spaß. Das ist was anderes als so eine Berufsschule oder sowas. Also es hat alles ja so seine Berechtigung, aber so die Leute, die hierher kommen, die wollen das wissen und die saugen das auf, hat mal ein Dozent so schön gesagt. Ja. Die saugen ihn leer. Ja. So. Und aber das wiederum machen die Dozenten halt auch klasse. Also sie sind auch total engagiert und immer dabei und so, das macht einfach Laune, hier dann da zu sein. Das macht irgendwie den Ort besonders, finde ich. Die Leute, die hierher kommen, sind irgendwie, Restauratoren sind ein besonderes Völkchen. Hm. Ich glaube, du siehst das auch so, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, macht schon Spaß. Mhm.
Ich würde gerne einen kurzen Schweif noch auf das restliche Angebot der Akademie machen wollen. Also was gibt's denn sonst noch für Fortbildungsmöglichkeiten hier vor Ort?
Wir haben hier noch die Fachwirte, machen die Betriebswirte. Aber was auch noch ein großes Steckenpferd ist von uns, sind die Sachverständigenkurse. Ja. Die sind auch ganz gut besucht und da gibt's auch sehr wenige Schulen nur in Deutschland, die sowas anbieten. Ja. Da gehen wir sogar woanders hin. Also, dass wir es nicht nur hier an unserem Ort machen, sondern kann man auch in Berlin und in Bayern, glaube ich. Aber es ist nicht so ganz mein Beritt. Also, von daher bin ich da jetzt etwas unsicher. Aber so, das sind so die drei Sachen, die wir hier noch haben. Und dann ab und zu gibt's aus meinem Fachbereich raus auch noch besondere Kurse, die was mit Fachwerk zu tun haben oder mit Dämmung oder so ganz verschiedene Sachen.
Also Tagesangebote meinst du damit?
Genau, diese ganze Bau- und Energietechnik-Bereich. Und dann, das müssen wir jetzt, oder sind wir gerade dabei, wieder neu aufzulegen, weil es da auch so ein neues Regelheft gab, dass wir den Energieberater-Baudenkmal wieder bei uns aufnehmen und da auch die Kurse anbieten. Also wir arbeiten dran, dass wir das dieses Jahr noch schaffen. Das ist auch eine wichtige Sache für die Denkmäler, dass wir da uns nicht verdämmen, sozusagen.
Ja. Ja. Da fällt mir spontan eine Frage ein. Würde ich gern von dir wissen, ist es so, dass wenn ich jetzt als Meister und Restaurator in meinem Gewerk die Fortbildung zum Energieberater machen würde, dass ich dann automatisch auch durch meinen Restauratorentitel Energieberater im Denkmal bin? Oder muss ich diese Denkmalsfortbildung noch extra machen?
Nee, das ist tatsächlich so. Ja. Also das kann man bei WTA auch nachlesen, dass wer Restaurator im Handwerk oder Restauratoren im Handwerk ist, hat diese Qualifikation, die wir hier dann vermitteln für die Energieberater, die ist ja da. Also die Energieberater lernen die Grundlagen und wir satteln ja dann nur noch das Wissen um Denkmalpflege. Wie gehe ich mit dem Denkmal um? Ja. Was ist wichtig zu beachten? Wie kommuniziert man da mit der Denkmalbehörde und sowas? Den ganzen Bereich haben die Restauratoren mehr als drin. Also das können wir in der kurzen Zeit den Energieberatern gar nicht vermitteln, was wir eigentlich wollten. Ja, okay. Von uns aus könnte es dann noch mehr Stunden geben. Mhm. Aber ja, demnächst gibt's auch bei denen, die müssen auch Punkte sammeln, also dass wir da auch ein paar Kurse dann in der Richtung noch mit aufbauen, ist so mein Ziel, ja, dass die das auch nochmal ein bisschen nachlegen können. Aber deswegen, also das ist der Grund, warum die Restauratoren im Handwerk tatsächlich diesen Kurs dann eigentlich nicht brauchen, auch wenn es jetzt für mich geschäftsschädigend ist. Aber so ist es, ja.
Andersrum könnte man ja auch sagen, wenn jetzt, ich sag mal, ein Meister in einem traditionellen Gewerk oder Meisterin überlegt, Energieberater im Denkmal zu werden, könnte sich die Person auch überlegen, anstatt dessen die Restauratorenfortbildung zu machen und sich die Energieberater im Denkmalfortbildung zu sparen und nur die normale Energieberaterfortbildung zu machen. Also klar, wäre ein bisschen aufwendiger, aber das wäre ja auch eine Option quasi, ne?
Auf jeden Fall. Also dann hat man sich den Kurs gespart und hätte, danke für den Hinweis. Genau, das so kann man das angehen.
Ja. Ich finde es eine total spannende Info, jetzt auch nochmal das sozusagen von, in Anführungszeichen, offizieller Seite von dir, ne, so zu hören, dass das eine klare Sache ist. Das habe ich noch nie so erforscht, das nur mal so aufgeschnappt. Aber vielleicht für alle, also für dich, wenn du jetzt zuhörst und Restauratorin im Handwerk bist und dir schon mal überlegt hattest, irgendwie vielleicht in dem Bereich tätig zu werden. Also ich hatte die Idee auch schon und das macht es irgendwie, finde ich, noch attraktiver, dann die Idee, den Energieberater Fortbildung zu machen und nicht auch nochmal extra den Denkmal-Energieberater Fortbildung zu machen, weil das wäre ja der Punkt, wo ich jetzt persönlich dann hin wollte. Ich würde jetzt keinen Neubau beraten wollen, sondern halt wenn, dann halt die historischen alten Gebäude, egal ob Denkmal oder nicht, ne? Dazu nochmal ein kurzer Hinweis zu der besonders erhaltenswerten Bausubstanz. Nur ganz am Rande, jetzt hat eigentlich mit dem Thema hier nichts zu tun, aber mit dem Energieberater-Thema finde ich total spannend. Diesen Status könnten nach meinem Halbwissen, ich glaube 30%, 40%, 50% oder so, also eine immens große Menge der Häuser, die in Deutschland stehen, bekommen von den örtlichen Kommunen, von den örtlichen Denkmalämtern oder Bauämtern. Und wenn dem der Fall ist, dass du für dein Haus diesen Status bekommst, der besonders erhalten Bausubstanz, dann bekommst du von der KfW beispielsweise Fördermittel, also ist zumindest mein Stand des Wissens, die eigentlich für Denkmäler gedacht sind und kannst dann quasi, ne, kleinere, also dünnere Dämmaufbauten und so weiter, die besser zu deinem Haus, Fachwerkhaus passen, machen und gefördert bekommen, obwohl du sozusagen ja die normalen GEEG-Maßnahmen unterschreitest. Also das vielleicht nur ganz kurz am Rande, fällt mir gerade dazu ein. Ich würde gerne noch kurz ein paar Worte von dir bekommen zu den Verbänden, die es so gibt. Also ich finde, das ist ja gerade von außen oder auch für mich von innen so ein bisschen unübersichtlich zum Teil. Die Restauratoren im Handwerk sind ja in verschiedenen Vereinen organisiert und gibt es noch was oben drüber und so weiter. Kannst du das vielleicht grob beschreiben, wie da die Strukturen sind?
Gib mir Mühe. Also angefangen hatte meines Wissens die Fachgruppe Restauratoren im Handwerk, die hier mit Sitz in Schloss Rasfeld sind. Mhm. Und die haben so als erstes einen Verein gegründet. Dann haben irgendwann sich welche noch zusammengefunden und den Verein Restaurator im Handwerk gegründet, der ja also noch intensiver so bundesweit agiert. Mhm. Und dann gibt es noch den Verband der Restauratoren im Zimmerhandwerk, die ja um Biberach in Süddeutschland viel aktiv sind. Und wir drei Vereine haben uns zusammengetan, weil wir gesagt haben, irgendwie muss es ja mal, wir müssen eine größere Lobby bilden. Wir wollen das alle unter ein Dach bringen und haben dann den Dachverband der Restauratoren im Handwerk gegründet. Und deine Frage war, glaube ich, auch, was das so unterscheidet oder was macht die Vereine so aus oder warum muss es die überhaupt alle drei geben? Ja. Das ist aber im Moment noch ganz gut, also weil diese Fachgruppe sich eher über die Fachbereiche organisiert, also die gehen eher so auf dieses, wir treffen uns nochmal in kleinen Gruppen in unserem spezifischen, also wir zum Beispiel sind in der Zimmerergruppe mit drin, ja, und die anderen haben dann nochmal die Maler organisiert, so, also es geht über die Gewerke eher. Mhm. Und der Restaurator im Handwerk ist über die Landesgruppen organisiert. Das ist aber auch sehr interessant, weil da ist dann halt so, dass wirklich vor Ort die Leute kennen und netzwerken und hier kennst du den. Und die können auch so ein bisschen mehr in ihrem Bundesland dann, also es geht so pro Bundesland, gibt es eine Landesgruppe, die können da auch aktiv werden vor Ort und vielleicht auch was bewegen. Ja. Wo wir ja als Vorstand, wenn du dann irgendwie, hast ja von Tuten und Blasen in Bayern keine Ahnung, also so vielleicht so ein bisschen, man kennt so die in den oberen Etagen, aber so in den einzelnen Gemeinden sind wir ja raus. So. Und das ist sehr praktisch. Und die Zimmerleute sind auch eher halt in ihren Zimmereibereich da sehr aktiv und machen das auch sehr gut. Und ja, das alles zusammenzubringen, sind wir gerade dran.
Und es ist aber schon auch noch so, also ich habe ja schon öfters auch in anderen Folgen auf die Restauratorenvereine hingewiesen oder auch hier vor allem auf die Fachgruppe der Restauratoren, weil ich da selber auch Mitglied bin und aktiv bin. Aber in allen dreien kann ich mich jetzt im Netz erkundigen nach Restauratoren in meiner Umgebung. Da gibt es auch von dem Dachverband ein zentrales Nachschlagewerk, um Restauratoren in der Region zu finden.
Nee, noch nicht. Also, aber es ist eigentlich relativ einfach. Also, wenn man auf die Dachverbandseite geht, kommt man auf die anderen, kann man raufklicken und sich dann da schnell in so ein Mitgliederverzeichnis reinfinden. Blöd ist halt jetzt noch, dass man es in zwei oder drei Vereinen machen muss. Das ist ein bisschen umständlich noch. Aber ja, das geht. Es gibt noch eine interessante Datenbank, nennt die sich, über das ZDH. Und das ist noch ein größerer Pool. Da sind aber auch welche in dem Adressverzeichnis, die jetzt nicht unbedingt nur Restauratoren im Handwerk sind. Aber es kann ja mal zum Beispiel auch interessant sein in Gewerken, wo Restaurator im Handwerk gar nicht möglich ist. Ja. Oder sowas. Oder
ja, beispielsweise Dachdeckerhandwerk, ne? Fällt mir da jetzt spontan ein.
Also wir haben auch beim Restaurator im Handwerk gibt es auch mal so eine Mitglieder. Oder wir haben auch Glaser dabei. Also die sind dann Gastmitglieder bei uns. Aber das gibt es schon. Aber ja, so Ausnahmeberufe sind halt nicht immer alle Mitglied.
Also die ganzen Links, also neben dem zu der Akademie Schloss Rasfeld natürlich, also zu den Vereinen und Verbänden, die wir gerade drüber gesprochen haben, werde ich natürlich in die Shownotes, also in den Beschreibungstext unter dem Podcast erwähnen, dass du da ja draufgehen kannst, wenn du willst. Du hast ja eben schon andere Orte erwähnt, also neben Rasfeld, Akademie Schloss Rasfeld, wo die Fortbildung zum Restaurator im Handwerk oder die neue Bezeichnung gemacht werden kann. Kannst du vielleicht nochmal gerade so aufzählen oder uns sagen, wo noch die Möglichkeit besteht, diese Fortbildung zu machen, ohne jetzt die einzelnen Gewerke alle aufzuführen, die pro Ort, ne? Das ist dann vielleicht zu viel, aber also was für Orte da noch auf dem Zettel sind?
Ja, so oft gibt es ja nicht in Deutschland. Aktuell sind es, glaube ich, 7 Aktive, also in Kassel oder in Berlin, jetzt neuerdings auch in Leipzig, Fulda, die Steinmetze in Wunsiedel und München sind noch die Maler und Lackierer. Das sind alles die Orte, wo aktuell was angeboten wird. Um ein bisschen Eigenlob muss ja immer sein, aber so in Rasfeld ist halt so mit diesen 8 Gewerken oder bald 8,5 mit dem Muckbinder sind wir schon ganz schön gut, also haben am meisten von denen, die gleichzeitig da sind an Gewerken. Bei anderen ist es halt mal ein Gewerk oder Fulda und Leipzig haben noch auch mehrere Gewerke. Ja. Aber das macht es hier schon auch aus, finde ich, aber es muss nicht jetzt qualitativ besser oder schlechter sein als bei den anderen.
Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, die Interesse am Studiengang zum Restaurator im Handwerk haben, was kannst du denen mit auf den Weg geben? Also wie gehen die am besten vor, so um auf die Reise zu kommen?
Wir haben hier in Rasfeld, ich glaube, die anderen Fortbildungseinrichtungen machen auch sowas, aber bei uns weiß ich es halt jetzt, ein Infotag. Da können die hierher kommen, die interessiert sind und sich mal so einen halben Tag berieseln lassen, vielleicht sogar hier schlafen und kriegen dann einen guten Einblick, so sehen die Werkstätten und können sich das mal so ein bisschen mehr klar werden, was das bedeutet, so eine Fortbildung zu machen. Ist ja doch ein bisschen Zeit und Geld, was man da rein investiert. Ja. Und da legen wir viel Wert auch drauf, dass die dann richtig gut informiert sind, die da Interesse haben. Und der nächste Tag ist am 21. November, wo man das hier machen kann. Und da sind alle herzlich eingeladen zu kommen, wenn sie da Interesse haben.
Ist das also einmal im Jahr, dann macht ihr das?
Nee, manchmal auch zweimal im Jahr, kommt drauf an. Wir haben letztens auch mal einen noch reingeschoben, weil da so ein großes Interesse war. Und dann startet der nächste Kurs am 15. Oktober. Und vielleicht machen wir da vorher auch noch mal Tag. Aber jetzt war gerade einer, also in dem. Ansonsten kann man aber auch immer gerne mal anrufen und sich informieren. Muss da jetzt nicht warten, bis dieser Infotag ist, natürlich. Ja. Also wir sind da sehr auskunftsfreudig und auch gehen auch ein auf so spezielle Sachen, weiß ich. Manche haben ja dann läuft es halt nicht so, ich bin Meister und anmelden, fertig, sondern dass da irgendwelche Sachen noch sind. Oder man hat natürlich auch Fragen zu, was kostet das, wie kann ich das finanzieren? Es gibt ja zum Beispiel auch BAföG nochmal, ist vielleicht auch wichtig. Dass dieser Kurs kostet viel Geld, also so erstmal. Aber der Meister wurde ja schon mal mit BAföG gefördert. Dass es jetzt aber ein Aufstieg ist, also wir den Master Professional ja haben, also nochmal ein höherer Titel als der Meister, kriegt man dann nochmal BAföG für. Und dann sind letztendlich doch, ich glaube, 75% oder so sind das, die man dann davon nochmal erlassen kriegt eigentlich. Also dann ist es doch wieder ein ganz annehmbares Sümmchen, was man sich dann vielleicht doch leisten kann. Die Zeit bleibt natürlich, die man da reinsteckt.
Ja, das ist das größere Investment auf jeden Fall. Ne? Also der Verdienstausfall in Anführungszeichen. Klar. Schön. Ich würde dir jetzt gerne noch die wiederkehrende Frage stellen, die ich bisher allen Gästen im Fachwerk-Podcast gestellt habe. Was verbindet dich persönlich, also mehr, ich sag mal, von der emotionalen Herzensebene her, was verbindet dich mit Fachwerkhäusern, Heike?
Ja, ganz viel Verschiedenes verbindet mich damit. Ich habe selber mal in einem Fachwerkhaus gewohnt. Hier gibt es leider nicht so viele im Münsterland. Das war eine schöne Zeit, habe ich gerne, genieße ich. Ich finde, man kann Fachwerk gut reparieren und gut pflegen und es macht einfach auch Spaß, mit dem zu arbeiten. Ich muss aber auch immer mal wieder dran denken, das kam bei uns im Restaurator, im Handwerkkurs mal vor, wie Truff, der war ja so ein Architekt in den frühen Zeiten noch, ein Römer, der hat gesagt, Fachwerk wünschte ich, wäre nie erfunden. Da ging es darum, dass die Schwellen ja immer kaputt gehen. Also immer ist irgendein Scheiß dran und immer hast du irgendein vielleicht Hausschwamm noch drin oder es ist einfach, hat auch viele Macken, so ein Fachwerkhaus. Ja. Das, ich weiß nicht, ob ich mir heutzutage ein neues Fachwerkhaus bauen würde, wahrscheinlich nicht. Aber schön finde ich sie trotzdem und wir lieben sie ja alle. Also wenn du jetzt in so eine Stadt reingehst, und wo gehen die Blicke hin? Das ist zum Fachwerk. Ja. Und ich habe ja im Weserbergland, war ich ja mit der Zimmerei selbstständig, mit noch ein paar Leuten. Und da gibt's wunderschöne Weser-Renaissance-Fachwerkhäuser. Also Schmuck. So, ja. Will keiner missen. Also von daher, ich liebe sie auch, die Fachwerkhäuser. Ja. Ja.
Vielen herzlichen Dank, dass du da warst, Heike. Ja, wir sehen uns ja bestimmt bald wieder hier auf Schloss Rasfeld, wo wir gerade auch die Aufnahme gemacht haben. Und ich sag mal, bis bald.
Dankeschön. Bis bald. Ich freue mich, dich hier wiederzusehen.
Empfehle den Fachwerk-Podcast gerne weiter. Herzlichen Dank, dass du